HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
Sie soll in ihrer Funktion als Sekretärin in dem KZ den Verantwortlichen des Lagers Hilfe geleistet haben bei der systematischen Tötung von Gefangenen.
Wir wurden zu einem Platz getrieben, wo mehrere Zelte standen. Dort wurden wir begrüßt. Zu Boden fallen, aufstehen, Knie beugen. Wer nicht folgen konnte, wurde verprügelt.
Die Haupttaten, das sind die grausamen und heimtückischen Morde in der Gaskammer, in den Eisenbahnwaggons, durch die Genickschussanlage.
Es geht hier nicht um den Holocaust insgesamt, sondern es geht um die Frage, ob die Angeklagte sich strafbar gemacht hat wegen Beihilfe zum Mord in einer Vielzahl von Fällen.
Diese späten Prozesse sind ein später Versuch, aus der Geschichte auch gelernt zu haben und zu dokumentieren. Jeder, der in diesem Räderwerk der Vernichtung tätig gewesen ist, hat seinen Teil dazu beigetragen, dass das Räderwerk der Vernichtung am Laufen gehalten wurde.
Eine 96-Jährige ist angeklagt vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe, weil sie mit 18 Jahren als Schreibkraft im KZ Stutthof bei Danzig gearbeitet hat. Dass sie sich erst jetzt, nach so vielen Jahrzehnten, dafür verantworten muss, zeigt, wie langsam die Mühlen der Justiz mahlen, wenn es um Verbrechen der NS-Zeit geht, ja wie spät sie oft erst anfangen können zu mahlen. Viele mögen sich fragen, wie viel Schuld eine junge Sekretärin wie die Angeklagte Irmgard F. damals im KZ auf sich geladen hat und ob ihr jetzt, da sie gebrechlich ist, noch der Prozess gemacht werden sollte. Aber im KZ Stutthof sollen mehr als 65.000 Menschen ermordet worden sein. Die Angeklagte dürfte damals zumindest gewusst haben, was um sie herum geschah. Und ihre schwachen Kräfte heute haben immerhin so weit gereicht, dass sie kurz vor Prozessbeginn vorübergehend die Flucht ergreifen konnte. Die Verlesung der Anklageschrift musste deshalb verschoben werden und so konnte das Verfahren statt vor einigen Wochen erst heute wirklich beginnen. Aber wie auch immer nach einem solchen Prozess das Urteil ausfällt, die Aufarbeitung von NS-Verbrechen überhaupt ist und bleibt ein Verfahren, das niemals eingestellt werden darf. Denn die Leiden derer, die in Konzentrationslagern gefoltert, erniedrigt und ermordet worden sind, wiegen auch nach Jahrzehnten noch genauso schwer wie damals. Es ist nie zu spät, die letzten NS-Prozesse, so heißt diesmal der Tag in HR2 Kultur, am Abend des ersten Verhandlungstages im Prozess gegen Irmgard F., des ersten Verhandlungstages in Gegenwart der Angeklagten. Wie dieser Tag verlaufen ist, das schildert uns zunächst mal unser Reporter Tobias Senf.
Was hat eine Sekretärin von den Vorgängen in einem Konzentrationslager gewusst? Wie groß ist ihr Anteil an den Verbrechen? Um genau diese Fragen geht es in dem Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe. Irmgard F. hat von 1943 bis 1945 im KZ Stutthof bei Danzig als Schreibkraft des Lagerkommandanten gearbeitet. Damals war sie 19 Jahre alt. Heute ist sie 96 Jahre alt. Gerichtssprecherin Friederike Millhofer.
Im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit wird ihr die Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vorgeworfen. Die Angeklagte hat sich heute zu den Vorwürfen nicht geäußert. Ihr Verteidiger hat eine Erklärung zur Anklage verlesen.
Darin sagte er beispielsweise, dass seine Mandantin weder den Holocaust noch die Vorgänge im KZ leugne. Verteidiger Wolf Molkentin zur Schuldfrage.
Was sind die Anforderungen für Kenntnisse, die sie gehabt haben müsste? Woraus könnte man das belegen? Das sind für uns offene Fragen, die in der Hauptverhandlung zu klären sein werden. Und wir haben abschließend uns auch noch einmal dazu geäußert, dass man ja aus der Tatsache, dass in so einer Kommandantur mit, wie es dann ja heißt, gewalterfahrenen NS-Männern eine Situation herrscht, in der sowieso jeder in diese Tätergemeinschaft sozusagen einbezogen ist automatisch.
Der Prozess hat eigentlich schon vor 3 Wochen begonnen. Allerdings wurde erst heute die Anklage verlesen. Beim vergangenen Mal war die 96-Jährige vor der Verhandlung geflohen. Nach NDR-Informationen hatte sie sich gefreut, dass alle auf sie warten mussten. Heute war sie im Gerichtssaal, trug ein Tuch um den Kopf, Sonnenbrille und Maske, damit man sie nicht erkennen kann. Als die Staatsanwältin die Anklage verließ, von den Zuständen im KZ Stutthof berichtete, wie Menschen erschossen wurden, vergast und an Krankheiten starben, hat die 96-Jährige zugehört, aber ansonsten keine Regung gezeigt. 30 Nebenkläger sind beim Prozess dabei. Einer der Anwälte, Christoph Rückel, erklärte nach dem Auftakt, welche Bedeutung dieser Prozess habe.
Natürlich ist das alles viel zu spät. Darüber braucht man ja gar nicht mehr nachdenken, das ist ja klar. Aber die Wirkung, die ein solches Verfahren auf die Betroffenen hat, die ist immens. Und es gibt eine zweite Wirkung. Das ist die Wirkung, die im Ausland erfolgt. Ich würde beinahe sagen, ist fast eine gute Möglichkeit darzustellen, wie reif Deutschland heute ist und wie demokratisch und rechtlich gut organisiert das Land ist.
Am Rande des Prozesses gab es vor dem Gerichtssaal eine Mahnwache eines Jugendzentrums. Etwa 40, 50 Leute waren mit Transparenten gekommen und auch Marianne Wilke. Sie ist 92 Jahre alt.
Meine Großeltern sind ermordet worden. So viele Familienangehörige, die nach Minsk und auch nach Stutthof kamen, leben nicht mehr, sie wurden ermordet. Das ist für mich eine Verpflichtung, dass ich heute gegen Antisemitismus und Faschismus auftrete, solange ich es kann.
Das sagt eine 92-jährige Holocaust-Überlebende am Rande des Prozesses gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. Dieser Prozess hat heute endgültig begonnen mit der Verlesung der Anklageschrift. Und mit im Gerichtssaal war auch der Kollege Peter Burkhardt von der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag.
Hallo.
Die Wirkung, die ein solches Verfahren auf die Betroffenen hat, die sei immens, hat einer der Nebenklagevertreter heute nach der Verhandlung gesagt. Wir haben es eben gehört. Welche Wirkungen haben Sie denn beobachten können bei denen, die heute im Gerichtssaal waren, als Prozessbeteiligte oder auch im Publikum?
Ja, also ich glaube heute, also an diesem Tag, an dem ja erst die Angeklagte auch tatsächlich dann im Gerichtssaal war, war natürlich aufmerksam mehr auf ihr gelegen, also ob die Frau überhaupt kommt, wie sie sich verhält. Der Kollege hat es auch gerade geschildert. Was die Betroffenen, also auch die Nebenkläger, also Überlebende und Angehörige von Toten betrifft, glaube ich, das kommt erst in den nächsten Verhandlungsterminen dann, weil die viele leben ja auch im Ausland, also die meisten in Israel, USA, Australien, werden auch gar nicht anwesend sein persönlich, sondern bestenfalls zugeschaltet. Das ist wohl nicht so ganz klar, wie das gehandhabt wird. Aber heute hat man sehr auf die Angeklagte selber geschaut, glaube ich, und wie sie da in ihrem Rollstuhl saß und so weiter. Und von den Anwälten der Nebenkläger waren auch nicht alle da, aber viele diesmal. Und es gab natürlich am Anfang ja auch diese Reaktion auch vor dem Gerichtssaal. Also das ist ja ohnehin ein bisschen skurriles Ambiente, weil es ja nicht das normale Landgericht in Itzehoe ist, sondern vielmehr so ein Logistikzentrum, das China Logistikcenter. Da haben die das verlagert, weil wegen des öffentlichen Interesses, also wegen der Journalisten und auch wegen der Zuschauer, weil die sonst da nicht reingepasst hätten. Also es gibt also ein etwas merkwürdiges Ambiente. Und heute war das also geprägt davon, die Reaktion der Angeklagten auf diese Verlesung, und die war tatsächlich eher ungerührt. Sie hat sich dann schon mal so mit die Hand im Gesicht umgefahren, man hat das Gefühl, dass sie gar nicht weiß, um was es da eigentlich, was das jetzt eigentlich soll für sie. Also sie ist da wirklich, aber die Reaktionen der Betroffenen, die wird man in den nächsten Terminen sicherlich deutlicher sehen können.
Der Nebenklagevertreter, den ich vorhin zitiert habe, hat ja auch von der Wirkung gesprochen, die dieser Prozess im Ausland haben werde. Er könnte zeigen, wie reif Deutschland sei, wie demokratisch und in welcher Weise rechtsstaatlich organisiert. Aber auf dieses letzte Kriterium hat ja die Flucht der Angeklagten vor einigen Wochen schon mal einen tiefen Schatten geworfen. Hat das Gericht eigentlich daraus irgendwelche Konsequenzen gezogen, was die Bewachung angeht oder die Einschätzung der Prozessfähigkeit der Angeklagten?
Ja, also zunächst mal war es wirklich total skurril. Also da haben wirklich also alle, auch die aus dem Ausland kamen, auch von englischen Zeitungen und so weiter, richtig gestaunt, dass die da plötzlich also einfach nicht auftauchte und wirklich abgehauen war. Daraufhin hat man sie ja dann aufgegriffen, die Hamburger Polizei dann am Stadtrand von Hamburg, und sie wurde auch dann in Untersuchungshaft genommen, vorübergehend, dann aber wieder freigelassen nach einigen Tagen nach einer Haftbeschwerde, und hat jetzt, also was man hört, offiziell ist es natürlich nicht, aber was man hört, hat sie wohl so eine elektronische Fußfessel bekommen dann, also um sicherzustellen, dass sie nicht wieder ausbüchst, und sie sitzt dann im Gerichtssaal zwischen so einem Plexiglaskasten da, das ist aber eher wegen Corona natürlich, weil sie ihre Maske noch zwischendurch abgenommen hat. Und also man guckt jetzt ein bisschen drauf, aber sie ist jetzt offiziell, sie ist ja nicht in Haft oder sowas. Also, aber das Gericht schaut natürlich mehr drauf, weil es war natürlich hochnotpeinlich. Also hätte ja kein Mensch für möglich gehalten, obwohl sie vorher ja schriftlich angekündigt hatte, beim Richter, dass sie da eigentlich nicht hinkommen möchte. Aber dass er dann wirklich nicht kommt, hätte man nicht gedacht. Also das, diesmal hat man das also doch sichergestellt, und sie wohl auch darauf hingewiesen, dass es Konsequenzen haben würde, wenn sie nochmals verschwindet. Und das ging natürlich auch nicht mehr.
Welche Ermittlungen, welche Gutachten, welche Zeugenaussagen liegen denn jetzt eigentlich der Anklage gegen sie zugrunde?
Also zunächst war die Frau, die jetzt angeklagt ist, ja schon mehrfach Zeugin. Das ist ja alles ein ganz langer, also es liegt ja lange zurück, also ein Dreivierteljahrhundert. Die war in den 50er Jahren oder noch in den 60er Jahren, 80er Jahren schon mal Zeugin. Am Anfang im Zuge des Prozesses gegen ihren damaligen Chef, eben dem Lagerkommandanten Hoppe, da hat sie ausgesagt, das Problem ist, damals sagte sie wohl auch, dass sie also nichts gewusst habe, also von den Vergasungen, aber irgendwie von Exekutionsbefehlen und Anträgen, die über seinen Schreibtisch gingen, dann doch. Aber die alten Aussagen dürfen nicht gegen sie jetzt verwendet werden, jetzt in diesem Prozess, falls sie nicht zustimmt, was sie wohl nicht tut. Das heißt, im Moment hat sie ja noch nicht viel gesagt dazu, also im Prozess heute gar nicht, zum ersten Verhandlungstag. Allerdings war natürlich, es wird ja lange ermittelt, es wird auch sehr kritisiert, dass das eben so lange gedauert hat, mehr als 4 Jahre seit dieser Fall aus Ludwigsburg dann überhaupt zum Landgericht in Itzehoe kam. Und dort waren die Ermittler waren dann auch eben bei Zeugen, bei Überlebenden oder den Angehörigen von Ermordeten in USA, Israel. Und waren wohl auch in Stutthof und haben sie das angesehen. Also da gibt es mehrere Aussagen, die natürlich sie persönlich, die meisten Überlebenden, so hatten sie wahrscheinlich gar nicht gesehen. Aber sie es gibt auch ein historisches Gutachten, das also eindeutig darauf zeigt, dass man also jeder, der dort in dieser so einer Funktion tätig gewesen war, das mitbekommen haben muss, zumal Stutthof auch gar nicht so groß war. Und also das Gericht hat ja auch das jetzt nicht umsonst eröffnet, dieses Verfahren, weil es einen hinreichenden Tatverdacht sieht und darauf deutet wohl alles hin, also auch alle Gutachten und auch alle Zeugenaussagen, die das überlebt haben und sagen können, dass man alles aus unmittelbarer Nähe mitbekommen haben muss.
Peter Burkhardt, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und Beobachter des Prozesses gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. Vielen Dank. Es ist nie zu spät, die letzten NS-Prozesse der Tag in HR2 Kultur. Die Worte, die Zeilen, die wir jetzt hören werden, sind am 19. April 1945 niedergeschrieben worden, wenige Tage nach der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald. Sie stehen unter dem Eindruck der Verbrechen, die dort verübt worden sind, und sie spiegeln die Entschlossenheit, diese Verbrechen zu ahnden.
Wir schwören deshalb vor aller Welt, auf diesem Appellplatz, an dieser Stätte des faschistischen Grauens, wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht. Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt, des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.
Schwur der Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald am 19. April 1945. Diese Worte stehen unter dem Text, den wir gerade gehört haben. Am 19. April 1945, das war wenige Tage nach der Befreiung von Buchenwald. Die Gefangenen im Konzentrationslager Stutthof mussten noch fast einen Monat länger auf ihre Befreiung warten. In diesem KZ hat die damals 19-jährige Irmgard F., die sich ab heute vor dem Landgericht Itzehoe verantworten muss, als Sekretärin gearbeitet. Mehr über dieses Konzentrationslager in der Nähe von Danzig, also im damals deutsch besetzten heutigen Polen, erzählt uns nun unser Korrespondent Jan Palukat.
Stutthof war unter den in den besetzten Gebieten errichteten Konzentrations- und Vernichtungslagern am längsten in Betrieb. Es wurde erst am 9. Mai 1945 von Truppen der Roten Armee befreit, dem Tag des Kriegsendes. Und es wurde praktisch mit Kriegsbeginn eröffnet, am 2. September 1939, einen Tag nach Beginn des deutschen Überfalls auf Polen. Wir wurden zu einem Platz getrieben, wo mehrere Zelte standen. Dort wurden wir begrüßt. Zu Boden fallen, aufstehen, Knie beugen. Wer nicht folgen konnte, wurde verprügelt. Erzählte Antoni Behling, dem polnischen Radio, ein Eisenbahner aus Danzig. Schon vor Kriegsbeginn waren Listen erstellt worden, welche Polen als erste zu verhaften seien. Polen aus Danzig und der Region waren denn auch die ersten Häftlinge von Stutthof. Unter uns gab es auch Alte, auch sie mussten beim Exerzieren mitmachen. Sie wurden richtig gequält, aber Prügel bekamen wir alle. Nach einigen Stunden wurden uns Plätze in Zelten zugewiesen, kleine Zelte von der Hitlerjugend. Dort wurden wir zu 18, 20 Mann eingepfercht. Rückblickend sollten sich diese Gängelungen als Vorspiel für viel größere Grausamkeiten erweisen. Die genaue Zahl der Toten lässt sich nicht mehr ermitteln, aber es gilt als abgesichert, dass mehr als jeder zweite Stutthof-Häftling das Lager nicht überlebte. Rund 120.000 Menschen saßen dort im Laufe der Zeit ein. Zwar wurde Stutthof 1944 Teil der sogenannten Endlösung, also der systematischen Vernichtung der europäischen Juden mit Millionen Toten in Treblinka, Auschwitz und anderswo, Vergasungen fanden aber hier nur vorübergehend statt. In Stutthof wurden die Menschen exekutiert, gingen an Krankheiten zugrunde oder brachen schlicht an Überarbeitung zusammen, in SS-eigenen Betrieben oder als Zwangsarbeiter bei anderen Firmen. Petronella Brywczynska erlebte die Befreiung des Lagers als Neunjährige.
Strach o przeżycie towarzyszył nam codziennie. Spotkanie ze SS-manem.
Die Angst ums Überleben war unser täglicher Begleiter. Jedes Treffen mit dem SS-Mann weckte Furcht. Das Herz blieb stehen. Es herrschte schrecklicher Hunger. Die Menschen starben massenhaft daran oder an Typhus. Die Öfen schafften es nicht, die toten Körper zu verbrennen. Jeden Tag sammelte man vor den Baracken Leichen. Die Deutschen mussten die Menschen nicht mehr vergasen. Es gab genug Tote zum Verbrennen. Sie beschlossen, sie auf einem Haufen zu verbrennen. Es war Mai und schon warm. Man sah schwarzen, aufsteigenden Rauch und spürte den Geruch brennender Körper. Es stellte sich die Frage, wie habe ich geschafft zu überleben? Ich war nur 6 Wochen im Lager. Wäre es später befreit worden, ich hätte es nicht geschafft. Die Kinder gingen zuerst in die Öfen. Frau Brywczynska berichtete von ihren Erfahrungen zuletzt zur Lagerbefreiung ein Dreivierteljahrhundert danach, wegen der Corona-Pandemie weitgehend nur im Internet. Und vielleicht war diese Veranstaltung eine Blaupause für das, was nun kommt. Wenn nämlich an die Schrecken der Nazi-Zeit erinnert werden muss, ohne dass die letzten Zeitzeugen noch leibhaftig zu uns sprechen können.
Und diesen letzten Gedanken unseres Korrespondenten Jan Palokat möchte ich als erstes aufgreifen im Gespräch mit Christoph Häubner, Schriftsteller und Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees. Dieses Komitee wurde von Überlebenden des Konzentrationslagers und Vernichtungslagers Auschwitz gegründet und sieht eine seiner Aufgaben darin, das Gedenken zu fördern. Guten Tag, Herr Häubner.
Guten Tag, Herr Klapp.
Sind Gerichtsprozesse wie der gegen Irmgard F. auch deshalb wichtig, weil Zeitzeugen und Überlebende des Massenmordes der Nazis jetzt noch Zeugnis geben können für das, was sie erlebt haben, und zwar so, dass auch eine größere Öffentlichkeit es mitbekommt?
Sie wollen Zeugnis ablegen bis zum letzten Tag. Ja, das ist Ihre Absicht. Solange Sie das körperlich können, wollen Sie das tun. Und Sie haben wirklich, das haben wir eben auch gehört in Ihren Beiträgen, immer wieder gesprochen über das, was Ihnen und Ihren ermordeten Angehörigen angetan worden ist. Und das ist Ihr Ziel, nicht zu verstummen.
Sie sprechen mit vielen Überlebenden der Konzentrationslager, auch mit jenen, die dann in Prozessen aussagen. Was erwarten diese Überlebenden und Hinterbliebenen von einem solchen Gerichtsprozess?
Sie erwarten das deutliche Signal, dass es für die Gerechtigkeit kein Verfallsdatum gibt. Und diese späten Prozesse sind natürlich auch immer die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist jahrzehntelanges Versagen der deutschen Justiz, in denen es kaum Prozesse gegeben hat und in denen nur ein Bruchteil der Täter jemals einen deutschen Gerichtssaal von innen gesehen hat. Das ist wirklich ein Bruchteil der Täter aus den Lagern. Und sie erwarten auch, dass die Welt dieses System des Mordens versteht, in der jedes Rädchen seinen Teil dazu beizutragen hatte, dass das Ganze reibungslos, effizient funktionierte. Und das war die deutsche Tüchtigkeit, ich sage es mal etwas sarkastisch, die Sie am eigenen Leib erfahren haben. Und darüber wollen Sie sprechen.
Wie wichtig ist es, Zeugen, Zeitzeugen, Überlebenden, wie das Urteil am Ende ausfällt bei einem solchen Gerichtsprozess?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Ihnen das nicht sehr wichtig ist. Ich sage ganz bewusst, Sie wollen dieser Frau in Itzehoe, dem 100-Jährigen in Sachsenhausen, nichts Böses. Keine Zeit im Knast oder hinter verschlossenen Türen. Sie wollen, dass ein deutsches Gericht Ihnen zuhört und ein Urteil fällt über das, was in der Anklageschrift steht. Dass nämlich auch eine Sekretärin eines Kommandanten eines Lagers, über deren Tisch alle Papiere gegangen sind, die beschrieben haben, nüchtern, dürr, in Zahlen und Fakten, was vor den Augen der Sekretärin geschehen ist, dass diese Menschen einfach vor Gericht sich äußern müssen und Worte finden für das, was sie gesehen haben.
Die Arbeit Ihres Komitees, des Internationalen Auschwitz-Komitees, richtet sich nicht zuletzt an Jugendliche. Das Komitee ermöglicht zum Beispiel, dass Überlebende ihre Erinnerungen an Jugendliche weitergeben. Dass die heute 96-jährige Angeklagte vor dem Landgericht Itzehoe selbst erst 18, 19 Jahre alt gewesen ist, als sie im KZ Stutthof als Sekretärin gearbeitet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass ein solcher Umstand Jugendliche von heute, die sich mit der NS-Zeit beschäftigen, vielleicht nochmal ganz besonders berührt. Was nehmen Sie da wahr in den Gesprächen, die Sie miterleben?
Jugendliche sind einfach berührt und interessiert an dem, was ihnen Überlebende erzählen. Und sie sind auch berührt davon, dass die Überlebenden den Weg nach Deutschland und zu ihnen persönlich gefunden haben. Und gleichzeitig würden sie gerne von Menschen etwas hören, die auf der anderen Seite beteiligt waren, nämlich in den Lagern gearbeitet haben, die bei der SS waren. Und deswegen ist es nicht nur der Wunsch der Überlebenden und die Hoffnung der Überlebenden, sondern auch der jungen Menschen, dass die Angeklagten etwas sagen, dass sie etwas erklären. Neben der juristischen Dimension hat ja ein solches Verfahren immer auch eine menschliche Dimension, die der Anwälte hat es gesagt, der Nebenklägeranwälte für Deutschland ein wichtiges Signal ist. Wie geht man um mit der Erinnerung in politisch schon wieder teilweise instabilen Zeiten? Antisemitismus wurde erwähnt, Rechtsextremismus in vielen europäischen Ländern. Und da hätte die Angeklagte wirklich etwas beizutragen und nicht in ihrer Härte und in ihrer Selbstgerechtigkeit zu verharren.
Christoph Häubner, Schriftsteller und Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees. Vielen Dank.
Mein Gefängnis. Auf dem Meer tanzt die Welle nach der Freiheit Windmusik. Raum zum Tanz hat meine Zelle 17 Meter im Kubik. Aus dem blauen Himmel zittert Sehnsucht, die Herzen stillt. Meine Luke ist vergittert und ihr dickes Glas gerillt. Liebe tupft mit bleichen, leisen Fingern an mein Bett ihr Mal. Meine Pforte ist aus Eisen, meine Pritsche hart und schmal. Tausend Rätsel, tausend Fragen machen manchen Menschen dumm. Ich habe eine nur zu tragen. Warum sitz ich hier? Warum? Hinterm Auge wohnt die Träne und sie weint zu ihrer Zeit. Eingesperrt sind meine Pläne namens der Gerechtigkeit.
Verse des Schriftstellers Erich Mühsam, der bereits 1934, anderthalb Jahre nach dem Beginn der Nazi-Herrschaft im Konzentrationslager Oranienburg, ermordet wurde. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Es ist nie zu spät, die letzten NS-Prozesse. So haben wir diesen Tag genannt. Denn heute ist im Prozess gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. die Anklageschrift verlesen worden. Dass Leute wie Sie, die unterhalb der Führungsebene in Konzentrationslagern gearbeitet haben, der Beihilfe zum Mord angeklagt werden können, das war nicht immer und nicht durchgängig die Praxis der bundesdeutschen Rechtsprechung. Und es ist vor allem auf zwei Prozesse zurückzuführen, dass sich mittlerweile dieser Ansatz durchgesetzt hat. Der Ansatz von den vielen Beschäftigten, den in den Konzentrationslagern der Nazis grundsätzlich niemanden von Verantwortung freizusprechen. Mein Kollege Thorsten Schweinhardt erinnert uns an die Fälle Demjanjuk und Gröning.
Geboren wurde Ivan Demjanjuk 1920 in der heutigen Ukraine. 1940 zog ihn die Rote Armee ein. Auf der Krim geriet er 1942 in deutsche Kriegsgefangenschaft und dort nahm sein Weg eine bedeutende Wendung, denn er wurde als ein sogenannter Hilfswilliger rekrutiert. Aus dem Ukrainer Demjanjuk wurde ein Travniki-Mann, ein ausländischer Unterstützer der SS. In der Folge war Demjanjuk Wächter in mehreren Konzentrationslagern. In welchen Lagern genau, blieb lange unklar. KZ-Überlebende wollten in ihm später Ivan den Schrecklichen erkannt haben, einen besonders grausamen Wachmann im Vernichtungslager Treblinka. 1986 wurde Demjanjuk, der seit den 50er Jahren unbehelligt in den USA lebte, nach Israel ausgeliefert und dort zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde 1995 jedoch wieder aufgehoben. Recherchen ergaben, dass Demjanjuk nie in Treblinka gewesen war. Dass er stattdessen der Wachmannschaft des Vernichtungslagers Sobibor in Ostpolen angehört hatte, legten 2003 neue Hinweise der US-Behörden nahe. Daraufhin wurde Demjanjuk nach Deutschland ausgeliefert und dort vor Gericht gestellt, wegen Beihilfe zum Mord in 29.000 Fällen. Staatsanwalt Hans-Joachim Lutz in seinem Schlussplädoyer:
Die Beweisaufnahme hat deutlich gezeigt, dass der Angeklagte zunächst Opfer deutscher Aggression war, dann aber in vollem Bewusstsein zum Täter geworden ist.
Am 12. Mai 2011 fiel das Urteil gegen Demjanjuk. 5 Jahre Freiheitsstrafe. Demjanjuks Verteidiger Ulrich Busch glaubte jedoch nicht daran, dass sein 91-jähriger Mandant diese Gefängnisstrafe jemals antreten würde.
Das Verfahren wird natürlich weiter durch die Revision gehen, aber mein Mandant wird wohl keinen Tag mehr im Gefängnis erleben.
Genauso kam es auch. Bevor das Urteil rechtskräftig wurde, starb Demjanjuk 2012. Sein Verteidiger hatte einen Freispruch gefordert, denn Demjanjuk sei keine konkrete Tat nachzuweisen. Doch das war auch nicht entscheidend. Im Demjanjuk-Prozess stellte die deutsche Justiz erstmals klar, das Lager ist die Tat. Demjanjuk war ganz bewusst Teil einer Maschine, die ausschließlich auf die Ermordung von Menschen ausgerichtet war. Das machte ihn auch ohne direkten Tatnachweis mitschuldig am Holocaust. Ganz ähnlich lag der Fall Oskar Gröning, von 1942 bis 1944 SS-Wachmann in Auschwitz. Gröning verwaltete das Geld der Häftlinge, sortierte die Devisen und schickte sie nach Berlin. 2015 wurde Gröning deshalb vor Gericht gestellt, wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen. Er habe sich am Ausplündern der Häftlinge beteiligt und dadurch mitgeholfen, die Todesfabrik Auschwitz zu finanzieren, so der Vorwurf der Anklage. Wie bei allen industriellen Vorgängen wurde auch der industrielle Massenmord erst möglich durch die kleinen Rädchen, sagt Rechtsanwalt Günther Feld. Im Gröning-Prozess vertrat er die Nebenkläger.
Natürlich würde ein Herr Höss, Lagerkommandant oder ein Mensch, der selektiert hat, höher zu bestrafen sein und würde auch sicherlich höher bestraft werden. Das heißt aber nicht, dass jemand, der, wie es der Angeklagte getan hat, an der Rampe tätig gewesen ist, dass der nur am unteren Rand. Sie müssen die Opferzahl sehen.
Der inzwischen 94-jährige Oskar Gröning wurde zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Das Bundesverfassungsgericht entschied, Grönings hohes Alter stehe einer Gefängnisstrafe nicht im Wege. 2018 starb Gröning, auch er ohne seine Strafe angetreten zu haben.
Soweit der Kollege Thorsten Schweinhardt über die Prozesse gegen John Demjanjuk und Oskar Gröning. Beiden Prozessen liegt ein Gedanke zugrunde, den maßgeblich der Jurist Thomas Walter entwickelt, formuliert und in die Prozessgeschichte eingebracht hat. Dieser Gedanke lautet, wie wir gehört haben, das Lager ist die Tat. Thomas Walter hat lange bei der Zentralstelle der Justizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg gearbeitet und er ist auch Nebenklagevertreter im Prozess gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F., der heute begonnen hat. Guten Tag, Herr Walter.
Ja, guten Tag.
Das Lager ist die Tat. Was genau meinen Sie damit?
Es war so, dass ich während meiner Zeit an der Zentralstelle Zweifel an der Praxis der Justiz in den Fällen der Beihilfe zum Massenmord in den Lagern entwickelt habe. Und nach einiger Überlegungszeit habe ich mir gesagt, die Dinge, die in den Lagern geschehen sind zur Ermordung vieler, vieler Menschen, hat etwas mit fabrikmäßiger Erledigung eines Produktionsauftrages zu tun. Und das Lager hat dann produziert das Produkt Asche von Menschen, die zuvor umgebracht worden sind. Und jeder, der an diesem Produkt nun beteiligt war im Zuge der Herstellung, ist beteiligt an der Tat der Ermordung dieser Menschen. Und so in ganz kurzer Form gesagt, war eben das jeweilige Lager bereits die Tat des Massenmordes.
Das heißt also, Sie denken, die Art und Weise, die menschenverachtende Art und Weise, wie die Verbrecher damals diesen Massenmord betrieben haben, eben fabrikmäßig, Sie denken das sozusagen zu Ende und sagen, dann muss man auch konsequenterweise sagen, da waren eben alle beteiligt und deswegen sind auch alle dafür verantwortlich.
Das ist so richtig. Und wenn man davon spricht, dass diese Verbrecher damals dies so begangen haben, so waren die in ihrem eigenen Selbstverständnis lediglich in einem großen Zusammenhang beteiligt an kleinen oder mittelgroßen Aufgaben, dass sie zum Beispiel die Habseligkeiten der Gefangenen eingesammelt haben, wie das der Gröning, der in Lüneburg verurteilt wurde, getan hat. Oder eben auch das Schreiben von Listen von Gefangenen, die zum Beispiel von Stutthof nach Auschwitz zur Vernichtung gebracht wurden. All dies sind kleine Teile eines Gesamtprojektes, welches dann zu dem schrecklichen Ergebnis der Ermordung von Millionen Menschen geführt hat.
Noch Anfang der 60er Jahre hat es ja durchaus Verurteilungen nach diesen Grundsätzen gegeben, die Sie gerade skizziert haben, gegen Wachleute des Vernichtungslagers Chełmno zum Beispiel gegen denjenigen, der dort den Vergasungswagen gefahren hat. Aber dann kam es in der deutschen Justiz zur Abkehr von dieser Linie und es wurden nur noch diejenigen bestraft, denen man die Beteiligung an ganz konkreten Morden nachweisen konnte. Robert Mulka, stellvertretender Kommandant des Lagers Auschwitz, konnte zum Beispiel nur deshalb verurteilt werden, weil er nachweislich neue Gummidichtungen für die Türen der Gaskammern angefordert hatte. Aus welchen Gründen hat denn die deutsche Rechtsprechung bei NS-Prozessen damals und dann über Jahrzehnte hinweg diese neue Linie eingeschlagen?
Es war so, dass Fritz Bauer, der Generalstaatsanwalt in Frankfurt, den großen Frankfurter Auschwitz-Prozess angestoßen hat und eingeleitet hat. Er war der Auffassung, dass im Grunde genommen der gesamte Holocaust ein Rieseneinzelverbrechen war, aber jedenfalls das, was in Auschwitz geschah. Und das Gericht im Frankfurter Auschwitz-Prozess hat dies letztlich ganz anders gesehen und die Verbrechen der Einzelnen, auch eben eines stellvertretenden Lagerkommandanten, in ganz, ganz schmale Scheiben geschnitten und für jede schmale Scheibe musste der entsprechende Beweis beigebracht werden. Das führte dazu, dass selbst ein Lagerkommandant oder ein stellvertretender Lagerkommandant nur wegen Beihilfe zum Mord verurteilt wurde.
Aber warum hat man das für richtig gehalten damals in der Rechtsprechung? War der Aufwand zu groß, weil man dann sonst viel mehr Prozesse hätte betreiben müssen? Oder?
Die Konsequenzen wären riesig gewesen, weil dann einem solchen Mann, der eigentlich eigenhändig die gesamte Organisation führte, dann auch eine Riesenzahl von Opfern zugeordnet werden müsste. Und das nicht nur im Wege der Beihilfe, sondern der Begehung einer Haupttat. So hat man die Verantwortlichkeit herunterdekliniert, sodass aus Tätern nur Beihelfer wurden und dann diejenigen, die zum Beispiel die LKWs mit den Opfern zu den Gaskammern gefahren haben, für die blieb dann nur noch so ein kleiner Anteil an dem Gesamtverbrechen übrig, dass man diese Verfahren schon wegen geringer Schuld einstellte. Also es wurden bewusst die Verantwortlichkeiten minimiert. Vielfach lag es sicherlich auch daran, dass die Verantwortlichen in der deutschen Justiz in der damaligen Zeit ja keineswegs ohne Vergangenheit waren. Da gab es viele, die auch im System des Nationalsozialismus bereits Juristen waren und auch an verantwortlicher Stelle waren.
Seit dem Fall Demjanjuk, also erst seit gut 10 Jahren, sind nun in NS-Prozessen wieder Anklagen wegen Beihilfe möglich und aussichtsreich, ohne dass die konkrete Beteiligung an konkreten Taten nachgewiesen werden muss. Und deshalb muss sich eben nun auch die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. vor Gericht verantworten. Was erwarten Sie von diesem Verfahren? Wenn man eine Verurteilung da erreichen will, muss man im Grunde jahrzehntelanger Rechtstradition, die es vor dem Fall Demjanjuk gegeben hat, hinter sich lassen.
Das ist richtig. Und wir müssen natürlich gerade bei einem Verfahren gegen eine Sekretärin, die nun Schreibarbeit und keinen Wachdienst geleistet hat, schon sehr genau hinschauen, was sie von den konkret durchgeführten Verbrechen wusste. Dass sie also die Transportlisten nach Auschwitz auch in dem Bewusstsein verfasst hat, dass das, was der Kommandant Hoppe angeordnet hatte, eben auch wirklich zur Räumung des Lagers Stutthof beitragen sollte, sodass diese Menschen dann an dem Ort Auschwitz nach einer Selektion dann auch zu 2/3 oder 3/4 dann ermordet wurden. Also es reicht sicher nicht aus, dass man nur eine geschriebene Liste ihr nachweisen kann, sondern es muss auch das Bewusstsein der Vernichtung von Menschen in ihrem Vorsatzbild vorhanden gewesen sein. Das ist eine Aufgabe, die das Gericht zu leisten hat. Wie das Ergebnis ausschauen wird, das können wir vor dem Prozess, bevor die Beweisaufnahme durchgeführt wird, nicht sagen. Dazu werden Historiker Gutachten erstatten und keinesfalls nun lediglich auf das Bestreiten der Angeklagten zurückgreifen.
Thomas Walter, Rechtsanwalt, Nebenklagevertreter in vielen NS-Prozessen und viele Jahre lang tätig bei der Zentralstelle der Justizverwaltung und zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Vielen Dank. Ein Urteil fällen, das tun Menschen auch außerhalb eines Gerichtssaals immer wieder. Mal sind wir damit schnell bei der Hand, machen es uns vielleicht zu leicht, mal tun wir uns schwerer. Was manchmal auch damit zu tun hat, ob wir ein Urteil über andere fällen oder über uns selbst. Und immer wieder fällen Menschen Urteile, über die andere nur den Kopf schütteln können. Nachdem wir nun in dieser Sendung so viel über schwerwiegende Gerichtsurteile gesprochen haben und noch sprechen werden, wollen wir an dieser Stelle einen kleinen Seitenblick werfen auf unsere Urteilskraft im Alltag. Der deutsch-kanadische Autor und Publizist Willi Meurer hat sich darüber Gedanken gemacht.
Nichts ist im Leben wirklich wichtig. Mal ist was falsch, mal ist was richtig. Der einzig kleine Unterschied, durch welche Brille man es sieht. Um einen anderen zu verstehen, muss man ihn erstmal richtig sehen. Man urteilt schnell, nur so von außen und lässt die Fairness gerne draußen. Manch Urteil ist mehr schlecht als recht. Man selbst hält sich für gut und echt. Die Bösen, das sind nur die anderen, da wir den Pfad der Tugend wandern. Doch wenn wir einmal in uns gehen und richtig in den Spiegel sehen, gehen mit uns selbst mal ins Gericht, dann sehen wir unser Wahrgesicht. Auch wir haben Narben, Beulen, Falten, die wir vom Lebenskampf erhalten. Wir waren auch nicht stets die Besten und mancher Fleck ziert unsere Westen. Wir nehmen manchmal uns zu wichtig, urteilen falsch und selten richtig. Der einzig kleine Unterschied, durch welche Brille man es sieht. Und die Moral von dem Gedicht? Verurteil deinen Nächsten nicht, denn ob wir tadeln oder loben, das letzte Urteil kommt von oben.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und jetzt kehren wir zurück zu denen, die in Gerichtsprozessen urteilen müssen, zu denen, die einem Urteil entgegensehen und zu denen, die mit ihren Aussagen zu einer Verurteilung beitragen oder auch nicht. Es ist nie zu spät, die letzten NS-Prozesse. So haben wir den Tag diesmal genannt, denn es laufen gerade einige der mutmaßlich letzten NS-Prozesse. Der letzten deshalb, weil die potenziellen Angeklagten und die Überlebenden des Holocaust immer älter werden. Im Prozess gegen Josef S., einen ehemaligen Wachmann im KZ Sachsenhausen, werden die Verhandlungen übrigens ausnahmsweise komplett mitgeschnitten. Es wird eine amtliche Tonaufnahme erstellt, wegen der Bedeutung des gesamten Verfahrens für die Geschichtswissenschaft. Und eine Tondokumentation gibt es inzwischen auch von einem Prozess, der von seiner Thematik und seiner Dimension her gewisse Parallelen zu einem NS-Prozess aufweist. Die Rede ist vom NSU-Prozess in München. Der ist zwar nicht direkt auf Tonband aufgenommen worden, aber es gibt von ihm komplette Mitschriften von Prozessbeobachterinnen und Beobachtern. Und diese Mitschriften sind nun vertont worden zu einem Dokumentarhörspiel mit dem Titel Saal 101.
Mein Name ist Aysche Yozgat. Ich bin die Mutter von Halit Yozgat.
Halit Yozgat war das 9. von insgesamt 10 Opfern der NSU-Mordserie. Erschossen im April 2006 im familienbetriebenen Internetcafé.
Mein Appell richtet sich an Frau Zschäpe.
Der Familie von Halit Yozgat geht es so wie auch anderen Angehörigen der Mordopfer. Sie konnten sich diese Taten nicht erklären und suchen bis heute nach Antworten.
Seit 7 Jahren schlafe ich jeweils nur 2 Stunden. Ich habe immer gedacht, warum ist das geschehen? Ich bitte um Aufklärung. Denken Sie bitte immer an mich, wenn Sie sich ins Bett legen.
Dieses bedrückende Hörspiel beruht auf den Protokollen der ARD-Gerichtsreporter und Reporterinnen, die an jedem der mehr als 400 Prozesstage mitschrieben, was im Saal 101 verhandelt wurde. Das Verfahren wird hier nicht chronologisch nachgezeichnet, es werden thematische Schwerpunkte gesetzt. Das Auffliegen des NSU, die Morde der Terrorgruppe, die Sprengstoffanschläge in Köln, Jugend und Radikalisierung des Trios, ihr Leben im Untergrund, die rechten Netzwerke und Unterstützer. Am Ende stehen die Plädoyers und das Urteil durch den Richter Manfred Götzl. Beleuchtet wird auch die zweifelhafte Rolle des Verfassungsschutzes, der indirekt sogar das Trio finanziell unterstützte, über einen gut bezahlten V-Mann, der den Untergetauchten Geld spendete.
Götzl, zu welchem Zweck wurde Mundlos, Bönhardt und Schäpe Geld weitergereicht? Zeuge, es ging ums Passbesorgen und um das Überleben im Untergrund. Verteidigung Wohlleben. Sie sollen 200.000 D-Mark vom Landesamt bekommen haben. Zeuge, so habe ich es in der Zeitung gelesen. Ich habe es nie zusammengerechnet, es könnte aber stimmen.
Zu hören sind viele bekannte Stimmen, darunter Bibiana Beglau, Martina Gedeck, Thomas Thieme, Katja Bürkle und Thomas Schmauser. Doch sie treten hinter den Texten zurück, sie spielen keine Rollen, auch wenn sie den Aussagen durchaus Tiefe verleihen. Die gesamte Inszenierung überzeugt in ihrer reduzierten Art, nur ab und an werden kurze Soundakzente eingesetzt. Wichtig zum Verständnis des Verfahrens, immer wieder treten zwei Gerichtsreporter und eine Reporterin als ExpertInnen auf. Sie liefern Hintergründe, erklären den Ablauf des Prozesses, analysieren die Gesprächsführung durch den Richter und die Strategien der Verteidigung. Und sie diskutieren auch eine zentrale Frage. Warum hat das Gericht nur die Trio-These verfolgt?
Wie fanden die Mörder denn nun diese Änderungsschneiderei in Nürnberg? Ungelöst. Wie fanden Sie den Schlüsseldienst in München, der ja völlig abseits lag und von außen auch nicht erkennbar war als ein Geschäft, das von jemandem mit migrantischem Hintergrund betrieben wurde? Also wie haben Sie den gefunden? Keine Antwort. Also da sind dann diese Zweifel eben da, an der These, dass es keine örtlichen Helfer gab. Da denkt man sich, die muss es gegeben haben. Es muss da Unterstützer gegeben haben, die bei der Opferauswahl geholfen haben. Und diese Frage gab es vorm Prozess, im Verfahren, die gibt's aus meiner Sicht weiterhin und wird wohl auch nicht mehr beleuchtet werden von den Ermittlungsbehörden.
Mehr als 10 Stunden dauert diese eindrückliche Produktion. Immer wieder beschämend zu hören, wie unsensibel die Ermittler die Angehörigen der Opfer behandelten. Viel zu lang wurde in falsche Richtungen ermittelt. Durch diese Dokumentation wird klar, die Mordserie kommt einem Staatsversagen gleich, das auch durch den Prozess nicht wieder gut gemacht werden konnte. Auch wenn das die Hoffnung vieler Angehöriger war. Saal 101 ist ein wichtiges Zeitdokument, gerade weil es keine Ton- und Videomitschnitte gibt. Und es ist eine andauernde Mahnung. Die rechtsextremen Strukturen in Deutschland dürfen nie wieder unterschätzt werden.
Saal 101, ein Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Der Kollege Georg Gruber hat uns reinhören lassen. Einen Prozess wie den NSU-Prozess oder auch NS-Prozesse zu dokumentieren, Wort für Wort, das kann von unschätzbarem Wert sein, je mehr die Erinnerung daran verblasst, damit wir und unsere Nachkommen auch später noch wissen, wie über solche Verbrechen wie die des NSU oder auch über Verbrechen der NS-Zeit verhandelt worden ist, in welcher Breite und Ausführlichkeit und über welche Dauer hinweg, mit welchen Fragen und Antworten, mit welchen Indizien und Beweisen, mit welchen Aussagen und Aussageverweigerungen, mit welchen Anträgen und Plädoyers, mit welchen Urteilen und Urteilsbegründungen und mit welchen Defiziten. Durch diese Dokumentation wird klar, die Mordserie kommt einem Staatsversagen gleich. Das hat der Kollege Georg Gruber über die Dokumentation des NSU-Prozesses gesagt. Professor Cornelius Nestler, emeritierter Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität zu Köln. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Bei der Art, wie über Jahrzehnte hinweg NS-Prozesse geführt worden sind zur juristischen Aufarbeitung der Verbrechen des Nationalsozialismus, sprechen viele, und das ist angeklungen in unserer Sendung, von Justizversagen, weil eben über Jahrzehnte hinweg viele, die während des Zweiten Weltkriegs in Konzentrations- und Vernichtungslagern gearbeitet haben, nicht wegen Beihilfe angeklagt wurden, sich nicht vor Gericht verantworten mussten. Sehen Sie, Herr Professor Nestler, darin auch ein Justizversagen?
Ja, das ist ein Justizversagen, und der Grund, warum man das Justizversagen nennen muss, ist ein ganz einfacher. Wir haben in unserer Rechtsordnung das sogenannte Legalitätsprinzip. Das heißt, wenn es den Verdacht einer Straftat gibt, muss ermittelt werden. Und alle die Verfahren, die jetzt in den letzten, jetzt sind es schon 12 Jahre seit dem Verfahren gegen den Janjuk, vor den deutschen Gerichten noch wegen NS-Taten, wegen Beihilfe zum Mord in den Vernichtungslagern verhandelt werden, sind alles Fälle, in denen ganz offenkundig Beihilfe zum Mord vorlag. Das bedeutet, dass die Justiz das alles schon vor 50, 60 Jahren hätte ermitteln und dann auch anklagen müssen.
Wo beginnt denn aus Ihrer Sicht als Strafrechtler bei einem Massenmord an Zehntausenden Menschen in einem Konzentrationslager die Beihilfe, und wo endet die Beihilfe und beginnt die Täterschaft?
Also die Beihilfe, da beginnt dort, wo die Tat gefördert wird. Fördern, das ist der Begriff. Hat jemand irgendwie daran mitgewirkt, dass die Tat zustande kam? Und die Tat, wenn ich jetzt mal die aktuellen Verfahren nehme, die noch vom Landgericht Itzehoe und dann Landgericht Brandenburg anhängig sind, da geht es also einmal um die Sekretärin des Lagerleiters in Stutthof und andererseits um einen Wachmann in Sachsenhausen. Diese Tätigkeiten haben den Mord, der dort als Massenmord stattfand, gefördert. Die haben Beiträge erbracht, die in diesem arbeitsteiligen Zusammenwirken, in dem der Mord stattfand, eine Mitwirkung waren, die den Mord am Ende mitgefördert hat.
Wir haben ja in der Sendung gehört, und Sie haben es ja gerade eben auch schon angedeutet, dass Staatsanwaltschaften und Gerichte im Laufe der Jahrzehnte nicht immer dieselbe Sichtweise hatten, was die Strafbarkeit derer anging, die unterhalb der Führungsebene in Konzentrationslagern gearbeitet haben. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass Tausende, die vielleicht mehr Schuld auf sich geladen haben als eine 18-jährige Sekretärin zum Beispiel, ungestraft davongekommen sind. Ist es trotzdem richtig, einen Prozess wie den gegen Irmgard F. zu führen?
Ja, das ist deswegen richtig, weil diese Unterscheidung, dass man nur die verfolgt, die schwerste Straftaten begangen haben und diejenigen dann nicht, die weniger schwere Straftaten begangen haben, das ist eine Unterscheidung, die unser Recht nicht kennt und die auch nicht legitim ist, mal ganz unabhängig davon, was unsere Rechtsordnung vorsieht. Der Satz oder die Antwort Ihrer Frage ist ganz einfach. Jeder, der an diesem Massenmord beteiligt war, muss sich seiner Verantwortung stellen und sei es auch spät im Leben. Dass da eine gewisse Ungerechtigkeit drinsteckt, dass nun gerade diejenigen, die eher auf der untersten Ebene beteiligt waren, ganz, ganz spät in ganz hohem Alter erst vor Gericht gestellt werden, das ist klar, das ist so. Das ist eben das Versagen der Justiz, aber das ändert nichts daran, dass diese Verfahren legitim sind. Erläutern Sie mal jemandem, wie etwa einem der Mandanten, die ich in einem dieser Verfahren immer noch vertrete, der 96 Jahre alt ist, der mit viel Glück Stutthof überlebt hat, dann ein anderes Lager, Natzweiler auch noch mit viel Glück überlebt hat, am Ende dann befreit wurde. Erklären Sie dem mal, warum die Tatsache, dass die deutsche Justiz 40 Jahre lang dieses Verfahren nicht geführt hat, nun dazu führen soll, dass jemand, der daran beteiligt war, zu versuchen, ihn zu ermorden, sich dieser Verantwortung nicht stellen soll. Das kann man ihm nicht erklären. Das wäre auch ganz illegitim zu behaupten, das sei richtig, dass es diesen Anspruch des Überlebenden, dass solche Strafverfahren noch geführt werden, nicht geben soll.
Auch wenn Mord in Deutschland nicht verjährt, stehen NS-Prozesse unter einem wachsenden Zeitdruck, weil eben Beschuldigte und Überlebende immer älter werden und irgendwann nicht mehr vernehmungsfähig sind. Andererseits dauert es gerade bei NS-Prozessen oft sehr lange, bis sie beginnen und sehr lange, bis sie enden. Im Falle der ehemaligen KZ-Sekretärin Irmgard F., deren Prozess heute begonnen hat, was wir ja zum Anlass für diese Sendung nehmen. In diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft mehr als 4 Jahre gebraucht, bis sie ihre Anklage allein fertig hatte. Gibt es denn gar keine Möglichkeiten, gerade in solchen Fällen unter solchen Umständen Verfahren zu beschleunigen, ohne dass die gebotene Sorgfalt darunter leidet?
Ja, die Möglichkeit besteht dann, wenn der oder die zuständige Staatsanwältin sich der Sache annimmt und ganz schnell das voranbringt. Und insbesondere noch bei dem Gegenstand Stutthof, der ja Gegenstand der Anklage ist, in dem Verfahren in Itzehoe, da gab es ja mehrere Vorläuferverfahren. Das heißt, dass tatsächlich, abgesehen jetzt mal von der Person der Sekretärin des Lagerleiters, alles andere Tatsächliche war seit Jahren ausermittelt. Alle Akten lagen vor, alle Vorgänge liegen vor. Und dass ein Staatsanwalt dann 4 bis 5 Jahre braucht, um eine Anklage zu erheben, ist natürlich auch im Hinblick auf das Alter der jetzt Angeklagten ein eigentlich ungeheuerlicher Vorgang.
Im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit haben Sie kürzlich über das Ziel von NS-Prozessen gesagt. Die Feststellung der Verantwortlichkeit ist das Ziel. Auf einer Haftstrafe kommt es nicht an. Aber ist es wirklich egal, wie Gerichte in solchen Fällen am Ende urteilen? Kann ein zu mildes Urteil, das vielleicht im Grunde nur ein symbolisches Urteil sein soll, nicht alles noch schlimmer machen?
Das Schlimme mit dem symbolischen Urteil ist, dass die Justiz dann ganz konsequent ist. Also wenn die zu Freiheitsstrafe verurteilen, dann klären die, ist jemand haftfähig? Und wenn jemand noch haftfähig ist und auch jemand, der 96 ist, kann haftfähig sein, dann soll Haft eben auch vollstreckt werden. Haft ist aber aus meiner Sicht und übrigens auch aus der Sicht vieler der Mandanten, die ich in den letzten 12 Jahren in solchen Verfahren vertreten habe, nichts, worauf es ihnen ankommt, sondern denen kommt es darauf an, dass die Verantwortlichkeit, die Schuld festgestellt wird. Dann kann die Justiz das am Ende umrechnen in Jahre Haft, 3 oder 4 oder 5 Jahre Haft. Das ist relativ willkürlich, am Ende irgendwie auch relativ egal, weil Beteiligung am Mord von mehreren 10.000 Menschen kann man nicht mit 3 Jahren oder 5 Jahren oder irgendeiner Zahl angemessen bestrafen. Auf die Vollstreckung der Haft kommt es den Mandanten dann aber schlichtweg nicht an. Das Entscheidende ist festzustellen, dass man an so etwas nicht mitmachen darf. Das ist das, was die Mandanten wollen.
Wenn Sie das Urteil über die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. zu sprechen hätten, von welchen Überlegungen würden Sie sich leiten lassen und welche Überlegungen wären für Sie am Ende ausschlaggebend?
Also erstmal bin ich froh, dass ich mich in meinem biografischen Gang und meine Entscheidung, was ich mache, immer dagegen entschieden habe, die Verantwortung auf mich zu nehmen, Urteile im Namen des deutschen Volkes sprechen zu müssen. Aber wenn ich mich jetzt mal in die Rolle hineinversetze, dann ist die rechtliche Frage, ist sie verantwortlich dafür, dass sie mit ihrer Tätigkeit den Massenmord in Stutthof gefördert war? Diese Frage gibt es zu klären. Das Gericht wird die Frage mit Ja beantworten, sonst hätte es die Hauptverhandlung nicht eröffnet. Davon ist fest auszugehen. Dass im Tatsächlichen jetzt sich noch irgendetwas ändert, was diese Annahme des Gerichts, die Tätigkeit der Sekretärin ist Förderung der Haupttat gewesen, in Frage stellen wird, davon gehe ich auch nicht aus. Das heißt, das Gericht wird am Ende zu einer Verurteilung kommen. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Das wundert die Leute ja immer, warum jetzt die Sekretärin eines Lagerleiters nun mitverantwortlich sein soll oder in der Rechtssprache gesprochen Beihilfe zu dem Massenmord geleistet haben soll. Stellen Sie sich als Schulbeispiel mal vor. Ein Mafia-Boss gibt jemandem den Auftrag, dass er aufschreibt, den Befehl weiterzugeben, dass ein Auftragsmörder jemand anderen umbringt. Der den Befehl aufschreibt und weitergibt, der wird nach allen Standards, die wir im Strafrecht kennen, wegen Beihilfe zu dem später stattfindenden Mord verurteilt. Und genau das war die Funktion der Sekretärin im großen Maßstab. Also der Lagerleiter hat durch seine täglichen umfassenden Befehle, die überwiegend alle dokumentiert sind, hat er den Massenmord organisiert. Und sie war diejenige, die diese Organisation dadurch vollzogen hat, dass sie diese Befehle aufgeschrieben hat, vervielfältigt hat und dann sind die Befehle weitergegeben worden. Und warum nun das, was in jedem normalen in Anführungszeichen Lehrbuchfall, wie etwa bei mir mit dem Mafia-Boss, immer Beihilfe sein wird bei der deutschen Justiz, warum das nun in dem großen Kontext eines Konzentrationslagers, was dann zum Vernichtungslager mutiert ist, nicht Beihilfe sein soll, ist nicht begründbar. Sondern das ist nach den Maßstäben, die wir haben, ist das eine Förderung des vom Lagerleiter organisierten Massenmordes gewesen, was sie als Sekretärin gemacht hat.
Professor Cornelius Nestler, emeritierter Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität zu Köln. Vielen Dank. Noch schlimmer als NS-Prozesse zu spät zu eröffnen, wäre es, sie überhaupt nicht zu eröffnen. Zumal jeder Prozess im Gerichtssaal im besten Falle auch andere Prozesse anstößt. In unseren Köpfen zum Beispiel und in unseren Gesprächen. Es ist nie zu spät, die letzten NS-Prozesse. Das war der Tag in hr2 Kultur. Als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.